Moin, hier ist der Dennis aus dem Wolpertinger Spieleladen. Schaut doch mal gerne auf unseren Seiten vorbei oder wenn ihr in der Nähe von Gütersloh seid, kommt mich im Laden besuchen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Monkey Talk.
Sarah, Markus, Andreas und Roy. Brettspiele sind ihre Leidenschaft. Und quasseln tun sie auch noch. Monkey Talk.
Herzlich willkommen und moin, liebe Leute, zum Monkey Talk. Ich bin der Andreas und heute habe ich den lieben Roy an meiner Seite.
Hallo, lieber Andreas. Jubelige Grüße aus Hannover. Ah, nee, Hamburg.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein wilder Ritt. Ihr habt sicherlich bemerkt, dass wir die Rollen ein bisschen getauscht haben. Ich wollte schon immer mal den Roy machen.
Ja, und ich die Sarah natürlich.
Ja.
Ich habe mir sogar Fake-Brüste angeklebt.
Ja. Ich kann das, Gott sei Dank, nehmen wir ohne Video auf, Roy.
Noch. Und jetzt öffne ich meinen Zopf, mein Haar und schüttel mein Haar noch so aus. Ah. Immer noch der Podcast mit den schönsten Haaren, liebe Leute.
Das stimmt, so. Das stimmt. Und bald sieht man uns vielleicht auch wieder bei Twitch, da haben wir auch schöne Haare wieder.
Ja, genau. Nicht mehr lang, nicht mehr lang.
Ja, Roy, normalerweise fangen wir jetzt sozusagen immer an, du versprichst dich ja immer, aber ich würde sagen, wir bringen mal wieder ein bisschen Normalität, Seriosität. Nocula, das Wort heißt Nocula.
Nocula.
Ja, Nocula. Wir fangen wie immer an mit unserem Affenspielplatz. Was wurde gespielt?
Yeah. Was wurde gespielt? Also ich fange an, sagst du?
Ja, ich dachte eigentlich, ja. Du machst jetzt dieses übliche Geräusch, was beim Affenspielplatz kommt. Aber
so, warte, da muss ich hier den Knopf drücken jetzt. Affenspielplatz.
Ding dong. Ja, Wilder Ritt, so, jetzt.
Da habe ich auch alles gegeben, was? Da hörst du das eigentlich raus, wie gut ich das. Affenspielplatz, ja? Wie gut ich das gemacht habe da. Mann, ich bin selbst begeistert.
Unfassbar. Unfassbar. Ja, es geht los sozusagen mit deiner Wenigkeit. Was kam denn bei dir zuletzt auf den Tisch? Was war gut, was war nicht so gut?
Also, bei mir kam vor kurzem mal wieder, weil ich es länger nicht auf dem Tisch hatte, etwas Älteres also auf den Tisch, keine großartige Neuheit, und zwar Res Arcana mit beiden Erweiterungen. Mhm. So. Und zwar gibt es da einmal, ich weiß jetzt gar nicht, wie die wirklich heißen, das zweite kommt mit Perlen daher und das erste weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich weiß auch, mit so einem komisch lateinischen Titel, den ich mir nicht merken kann. Ist auch völlig egal, weil die erste Erweiterung tut gar nicht so viel. Aber fangen wir doch lieber vorne an. Also, Res Arcana, Tom Lehman, bekannt durch Race for the Galaxy. Ich weiß gar nicht, hat der auch Roll for the Galaxy gemacht?
Bestimmt.
Bestimmt. Auf alle Fälle, Race for the Galaxy ist da quasi der Science-Fiction-Pendant zu Res Arcana oder andersrum, Res Arcana ist das Fantasy Race for the Galaxy. Die beiden Titel sind wohl recht ähnlich. Ich habe Race for the Galaxy leider noch nicht gespielt, ich besitze es allerdings. Was ich aber gehört habe und gesehen habe, ähneln sie sich tatsächlich ein wenig. Aber, also, worum geht's bei Res Arcana? Viele werden es vielleicht auch schon längst kennen. Sandcastle Games, Asmodee Vertrieb. Jeder bekommt 8 Karten und ein Magier mit einer bestimmten Fähigkeit. Und mit diesen 8 Karten versuche ich schnellstmöglich 10 Punkte zu ergattern. So im normalen Spiel hat man die Perlenerweiterung dabei, erhöht sich das Ganze auf 13 Punkte. Also wer zuerst 13 Punkte erhält, hat das Spiel gewonnen. Um an diese Punkte zu kommen, dafür gibt es bestimmte Karten, die man haben kann und ausspielen muss, die Punkte kriegen. Man kann sich bestimmte Monumente kaufen, die meistens im Schnitt 2 bis 3 Punkte geben. Oder auch nur 1, kommt drauf an, dafür nochmal stärkere Fähigkeiten besitzen. Und es gibt solche richtig mächtigen Orte, das sind auch schon keine Karten mehr, das sind dann so etwas größere Pappplättchen. Die bringen dann auch unterschiedlich, aber meistens so zwischen auch 2 und 4 Punkte. Und manchmal kann man dort noch Ressourcen drauflegen, wo dann jede Ressource für einen Punkt steht. Und so entsteht quasi ein kleines Wettrennen, wer mit seinen 8 Karten am schnellsten eine Engine aufbaut. Und da kommt es halt, was ich total gerne mag, Engine Building. Das ist quasi hier der Hauptmechanismus, eben die 8 Karten so zu spielen, dass man eine perfekte Engine sich zusammenbastelt. Und das ist gar nicht immer so einfach. Und das ist so ein kleines Puzzlespiel. Und für ein wenig Interaktion hat man noch ein paar Dämonen, Drachen und Kreaturen dazugepackt, mit denen man unter anderem dann auch seine Mitspieler angreifen kann. Die können sich wiederum dagegen verteidigen. Wie gesagt, das Ganze hat so ein Fantasy-Setting. Es ist unfassbar hübsch, meiner Meinung nach. Ich liebe diese Karten. Ich weiß gar nicht, ob das Vincent de Trey ist. Wird mich jetzt aber nicht überraschen. Es sieht auf alle Fälle aus wie er.
Faktencheck läuft.
Gut, mach mal den Faktencheck. Ja, ich weiß, dass viele es nicht so, also viele mögen es, manche mögen es nicht. Die Meinungen gehen da ein bisschen auseinander. Ich verstehe auch die Kritikpunkte, weil teilweise, je nach Art und Weise, wie man das spielt, ist es natürlich ziemlich random, welche 8 Karten man bekommt. Und der eine hat dann vielleicht gewisse Vor- und andere Nachteile. Aber dafür kann man zum Beispiel auch eine Draft-Variante spielen. Dann hat man ein bisschen mehr Einfluss auf die Karten, die man sich ja dann auswählt. Und am Ende finde ich genau dieses rätselhafte, knackige, wie gehe ich mit diesen Karten um? Denn man beginnt halt mit 3 Handkarten. Karten geben einem zum Teil Rohstoffe. Rohstoffe sind hier aber Leben, Tod, Gold, Feuer, Wasser. Also die Elemente, Feuer, Wasser.
Tod. Dann nochmal. Tod,
das Element. Ja, Tod und Leben. Nein, jetzt nicht alles Elemente, ich weiß, sorry.
Herzlich willkommen bei eurem Wissenspodcast, dem
Mythologie-Podcast. nein, also es gibt halt Feuer, Wasser, Leben, Tod, also mal Gegensätze, machen wir es so, ich wollte es eher so ausdrücken. Und als 5. Gold und mit der Perlenerweiterung gibt es halt auch wirklich hübsche, recht große Perlen. Die sind auch jeweils immer ein Punktwert, den man besitzt. Aber es gibt dann auch einige Karten, die Perlen erfordern und dann auch recht stark und mächtig sind. Also muss man gut abwägen, möchte ich die für Punkte sammeln oder für solche Karten verwenden. Und ich mag das Spiel einfach wirklich super gerne, weil es gibt diese Karten, die geben einen immer zu Beginn einer neuen Runde, geben die Rohstoffe quasi. Andere wiederum muss man immer so tappen und dann kann man Sachen austauschen, umtauschen. Es ist halt wirklich so ein bisschen, dass man immer guckt, okay, ich tappe das, ich tausche hier, dann kriege ich den Rohstoff, den kann ich da gebrauchen, den tappe ich diese Karte, dann tappe ich diese Karte, dann kann ich die wieder ausspielen, die bringt mir in der nächsten Runde wieder das, dies, jenes, dann kann ich mir diese Karte kaufen, zack, wieder 2 Punkte. Und also wenn das irgendwann mal so ins Rollen kommt, ich mag das richtig gerne, aber wie gesagt, ich bin auch ein großer Engine-Building-Freund. Und Res Arcana ist da für mich das Spiel, was da alle Glocken zum Läuten bringen, wollte ich gerade sagen. Aber da habe ich wirklich Spaß dran. Geht auch gut zu zweit, meiner Meinung nach. Vielleicht jetzt nicht zwingend in der Draft-Variante, aber auch das geht natürlich. Ich mag aber auch diesen Wettrennen-Charakter und diese Überlegungen, wie man vorgeht. Versuche ich schnell durch meine Karten zu kommen, dass ich schnell alle auf meiner Hand habe, sodass ich mehr Auswahl habe. Wenn ich merke, oh, recht teure Karten auf der Hand. Oder habe ich Glück und habe gleich sehr gute, passende und gehe gleich in die vollen, mehr oder weniger und so. Jede Partie fühlt sich anders an. Wenn man beide Erweiterungen hat, gibt es halt wirklich, ich weiß jetzt gar nicht, 60, 70 Artefaktkarten schon oder 80. Da ja immer nur pro Person 8 Karten dabei sind, hat man da also einiges, was man probieren kann. Dazu kommen mittlerweile dann auch noch so 20 Magier gefühlt. Auch thematisch alles dabei, von Drachen, Feuer, Wasser, so Erde und dann noch dazu immer die passenden Artefakte. Auch die Orte sind passend gewählt, hübsch und so. Also für mich wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Schon älter, aber liebe Leute, wenn ihr mal Bock drauf habt, guckt euch das nochmal an, Res Arcana. Und ich würde sagen, die Erweiterung, gerade die Perlenerweiterung, die gefällt mir richtig gut. Die erste ist more of the same, mehr oder weniger. Während die Perlen nochmal richtig einen neuen Drive reinbringen, weil man da noch ein paar neue Optionen hat.
Ja. Perle, das erinnert mich an Hamburg, meine Perle.
Ja, Res Arcana, meine Perle, du wunderschönes Spiel, illustriert von...
Ja, Faktencheck läuft, das ist nicht Vincent de Trey, sondern das ist Julien Delval. Oh, rate mal, welches schöne Spiel auch Julien Delval illustriert hat. Kommst du nicht drauf? Burgen von Burgund.
Nee.
Doch, zusammen mit Harald
Liske. Welche Version? Die neue aber?
Ja.
Ja.
Also nicht die jetzt von Awakened Realms.
Nein, ich meinte die 20-Jahr-Jubiläumsgeschichte.
Ne? Nee, die auch nicht, sondern die andere, glaube ich. Ja, übrigens, ja, weiterer Faktencheck, ich mache den Frank Plasberg sozusagen vom Monkey Talk. Rule for the Galaxy natürlich auch vom Tom Lehman, aber in Zusammenarbeit mit Wai Wa Wang.
Ah, Wai Wa Wang, wer kennt ihn nicht?
Wai Wa Wang.
Ist ja berühmter, auch verwandt mit Huang Wang.
Genau, berühmter Menschenrechts Menschenrechts Protestant aus Hongkong. Oder so, ähnlich.
Ist das nicht Wai Wai Wang? Nee, wie heißt
Huawei? Huawei, genau. Huawei Wang.
Huawei, der große Menschenrechtsfreund.
Ja, also das war der Faktencheck nachgeliefert, wie immer. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Dank. Tom Lehman tatsächlich jetzt beim Roll for the Galaxy beigemacht hat oder ob der quasi der Huawei Wang aufgesetzt hat auf der Idee vom Tom Lehman von Race for the Galaxy und quasi die Würfelsachen mit dran gebaut hat.
Also beim Race for the Galaxy weiß ich auch nur, dass viele Leute ja sagen, der Einstieg ist halt sehr schwierig, weil es da wohl auch gefühlt 8 Trilliarden Symbole gibt, die man da kennen sollte. Das ist bei Res Arcana aber auch nicht so viel anders. Da muss man die Symbole auch gut lesen können erstmal, weil da sind so ganze Tausch- und Umwandlungsketten halt in 5 Symbolen eingebaut. Das muss man erstmal einmal lesen können. Aber wenn man das kann, und das ist bei Race for the Galaxy wohl ganz ähnlich, dann da richtig Fahrt auf und bringt Spaß. Aber ob man jetzt beides braucht, bezweifle ich. Ich habe natürlich beides, weil halt Race of the Galaxy noch auf dem Pile of Shame liegt. Naja. Andreas,
da würde jetzt der Brettspielkurateur in mir würde jetzt quasi sagen, da brauchst du nur eins davon wahrscheinlich. Musst dich entscheiden.
Ja, aber Science Fiction und Fantasy, das sind 2 Themen, die braucht man beide.
Ja, das stimmt wohl. Komm, ich hau mal auch ein etwas älteres Spiel raus. 2015 erstmalig erschienen, 2019 dann nochmal in einer Epic Edition bei Kickstarter. Und ich suche das Spiel jetzt schon händeringend. Ich muss es haben. Es ist einfach genial. Und es ist eins dieser Spiele, tatsächlich, wenn du das Cover siehst und die Komponenten siehst, würdest du nicht auf die Idee kommen, dass Ian O'Toole da der Designer war. Ja, der großartige Ian O'Toole von den ganzen Deluxe-Editionen von Eagle Griffin Games hat so ein hässliches Spiel verzapft, nämlich Stockpile von Nauvoo Games.
Das hat doch so einen Comic-Look, oder nicht?
Ja, so ein bisschen Comic-Look, so wie Kitchen Rush, finde ich. Also so, was ich überhaupt nicht mag. Und ansonsten sieht's halt total aus wie die Frankfurter Börse, dieses Brettspiel. Also es ist einfach langweilig.
Thematisch.
Es ist thematisch. Ja, andere Leute würden sagen thematisch. Ich sag langweilig. Es ist tatsächlich, aber es ist so ein gutes Spiel. Und ich bin so froh, dass ich da überredet wurde, mitzumachen. Weil das Spiel ist wirklich gut. Es hat relativ schnelle Spieldauer. Also man braucht so ungefähr 45 Minuten. Und man handelt sozusagen einfach Aktien. Es gibt 6, glaube ich, verschiedene Unternehmen. Die haben quasi immer einen Aktienwert. Und dann werden das Besondere ist, es werden halt verschiedene Aktienanteile werden auf verschiedene Stapel gelegt. Und dann geht ein Beat-Mechanismus los, der ähnlich ist wie bei Kyklades. Das heißt, du kannst beispielsweise bei deinem Worker hinsetzen und sagst, ich biete 1 Million für diesen Stapel, dann sagt der andere, ich biete 2 Millionen, dann musst du diesen 1-Millionen-Typ wieder wegnehmen und kannst dich woanders hinsetzen, zum Beispiel auf die 3 Millionen oder auf einen anderen Stapel für 1 Million. Und so bietet man sich da schön hoch. Dabei sind auch nicht alle Informationen offen. Das heißt, es gibt da manche Aktienanteile, die liegen da rum. Aktienanteile ist, glaube ich, auch doppelt gemoppelt. Ne? Aktien sind immer Anteile. Also da liegen auf jeden Fall Aktien rum.
Der Frankfurter.
Und manche Aktien, jeder hat noch 2 Karten, die er zieht. Die kannst du dann verdeckt auch auf Stapel legen, eine davon immer. Mhm. Das heißt, du weißt nicht so richtig, okay, was ist da jetzt noch für ein Unternehmen drinne? Lohnt sich das? Ah, das hat der Andreas da hingelegt. Der hat relativ viele Aktien von dem Ding. Vielleicht ist es das und so weiter. Und dann gibt es immer einen Trend, der offen ist für jeden. Da heißt dann zum Beispiel, was weiß ich, die American Automobil-Aktie fällt am Ende der Runde um 3 Punkte. Und dann hat jeder Mitspieler auch noch eine Tendenz, aber geheim, wo nur er das Wissen hat. Zum Beispiel, ich weiß dann, die gelbe Aktie wird 4 steigen. Deswegen habe ich vielleicht ein großes Interesse mitzubieten bei irgendwelchen Stapeln, wo gelbe Aktien drin sind. Und daraus kann man natürlich dann auch so ein bisschen schlussfolgern. Okay, der geht da relativ hoch rein. Dabei sieht der Stapel gar nicht so geil aus. Hat der irgendwelche Informationen, die sagen, dass vielleicht diese Aktien hochgehen und steige ich dann da einfach mit ein? Und das ist super cool gemacht. Und dann hast du auch noch die Möglichkeit, nachdem diese Aktienpakete verkauft wurden an den Meistbietenden, kannst du quasi Aktien verkaufen, bevor quasi diese Kurstendenzen eintreten. Das heißt, wenn du weißt, was weiß ich, gelb wird um 4 fallen, kannst du ganz schnell alle gelben verkaufen, bevor halt dieser Kurs fällt. Und dann sagt vielleicht der nächste in Zugreihenfolge, Moment mal, gelb steht eben noch bei 8 Millionen. Der verkauft alle gelben Aktien. Vielleicht fällt die gelbe Aktie und ich verkaufe auch mal lieber. Ja, und das ist halt eine ganz coole Dynamik. Richtig cool wird's dann auch noch, wenn mit der B-Seite, also die Rückseite des Spielplans, die ich immer sofort empfehlen würde, dann die Aktien auch unterschiedlich stark sind. Also es gibt dann Aktien, die sind so richtig Spekulanten-Aktien, was weiß ich, die haben nur einen ganz kurzen Track, wo quasi die kann ganz rasant steigen, kann aber auch ganz schnell bankrott sein. Also es gibt auch immer die Möglichkeit, dass wenn eine Aktie auf Null fällt, dann sind alle Aktien, muss man dann abschmeißen, die jeder Spieler hat von dieser Ding. Und dann wird er einfach wieder auf den Startwert gesetzt von 5 Millionen oder so. Ich stelle mir das so thematisch vor, keine Ahnung, das Unternehmen ändert einfach seinen Namen und geht wieder an die Börse. So nach dem Motto, pleite gegangen, naja, machen wir einfach einen anderen Namen, gehen wieder rein. Hallo,
neue Geschäftsidee. Einfach Ü statt Ös.
Genau. Und das ist wirklich cool. Es ist vor allen Dingen halt so ein richtiges Cutthroat-Game und spielt auch mit dieser 45-Minuten-Dauer, fand ich jetzt total angenehm. Also es hätte auch nicht länger gehen brauchen und es war auch genau richtig so, weißt du? Also es gibt ja so Spiele, die gehen dann ein bisschen zu lang und da denkt man, ja gut, hätte jetzt auch zu Ende sein können irgendwie, genauso wie bei Filmen oder so. Und manche, da kommst du irgendwie gar nicht so richtig rein und denkst, ach, jetzt geht gerade meine Engine los und jetzt ist es vorbei. Und das hat irgendwie so genau so diesen richtigen Punkt. Also wir haben es ganz oft hintereinander gleich am selben Abend gespielt. Richtig cooles Game und ich suche es händeringend. Also wenn das jemand abgeben möchte, ich finde nur Exemplare in Amerika. Es gibt diverse Erweiterungen, die halt in dieser Epic Edition schon mit drin sind. Die hatten wir jetzt allerdings nicht gespielt. Ja, da gibt's dann, glaube ich, irgendwie auch noch Special Individual Player Powers und sowas. Also dass du irgendwie den Investor halt eine Spezialfähigkeit hast und dann, keine Ahnung, noch irgendwas mit Würfeln oder so. Aber ich fand das Basisspiel schon so gut eigentlich, wie es war. Also es ist wirklich ähnlich wie beim letzten exklusiven Podcast, den ich, glaube ich, ein Geheimtipp losgeworden bin. Lords of Vegas. Ist Dogpile auch eins dieser Spiele, die super hässlich aussehen, wo man sich wirklich überwinden muss, sie zu spielen und die dann richtig cool sind. Also Dogpile, wer Beat-Spiele, Spekulationen mag, richtig super. Genau, übrigens Spiele, die hässlich sind. Ich habe neulich tatsächlich das erste Mal, hat mich Sarah überredet, bei Boardgame Arena Bogen von Bogen zu spielen. Und ich fand es tatsächlich gut.
Bogen von Bogen ist ein sehr schönes Spiel.
Ja, aber es ist also, jetzt tatsächlich nicht so dieses Überspiel. Also ich brauch's jetzt nicht. Also, aber es war nicht so schlecht, wie ich gedacht hatte.
Sag mal, so Überspiel ist natürlich auch immer, ich glaube, das ist ja immer eine Sache, die sehr, sehr, sehr subjektiv einfach ist, weil ich finde, das Überspiel muss auch einfach sehr viel zusammenkommen mit Thema, Gruppe, Runde, Mechaniken und natürlich. Ja. Ne? Also Bogen von Bogen funktioniert einfach sehr gut. Am Ende ist es natürlich auch sehr mechanisch, wenig thematisch. Aber die Art und Weise des Puzzlens und der Plättchenauswahl und dieses Ganze mit zwei Würfeln zu verarbeiten, ist da schon sehr gelungen und bringt Spaß auf jeden Fall. Also mir zumindest. Und gerade bei Boardgame Arena ja auch eine guten Dreiviertelstunde weggegangen.
Ja, es war schön umgesetzt, fand ich auch übrigens bei Boardgame Arena. Ja. Aber Stockpile, habe ich dich da heiß gemacht? Oder stehst du nicht
so auf Spiele? Doch, mir fehlt quasi da ein bisschen auch die Erfahrung, muss ich sagen. Ich habe bisher relativ wenig Beat-Spiele in meinen Runden gehabt.
Hast du Kyklades noch nicht gespielt?
Nee, Kyklades habe ich
nicht. Weil das ist wirklich sehr, sehr schön. Da bietest du ja auch um die Götter und da hat jeder Götter auch so eine Fähigkeit. Das heißt, wenn du angreifen willst, musst du Ares erbieten oder wenn du im Meer angreifen willst, Poseidon. Und das ist dieser Mechanismus von Kyklades, nur halt wirklich auf den Punkt gebracht. Ich merke mittlerweile auch, je älter ich werde, sozusagen, dass ich gern so Spiele habe, die einfach einen Mechanismus nehmen und den wirklich einfach zur Perfektion treiben und sich wirklich nur auf diesen Mechanismus fokussieren. Weißt du, es gibt ja ganz viele Spiele, die nehmen tausende Mechanismus und Worker Placement und Deckbuilding und das noch und Bidding und alles mit zusammen. Und Stockpile ist wirklich einfach nur dieses Bieten und dieses Bluffen. Und das finde ich, das ist dann auch schön, wenn ein Spiel einfach nur so einen Mechanismus hat, um den sich's dreht und das dann aber auch gut macht.
Ja. Ja, also ich würde sagen, also nicht umsonst, ich habe mir ja schon, also auch The Estates ist ja auch ein Beat-Spiel, was wiederum aber mehr diesen Beat-Mechanismus von, wie heißt das kleine Kartenspiel hier? Kuhhandel. Ja, dann auch verwendet, wo jeder quasi bieten kann und dann der etwas anbietet, muss dann entscheiden, ob er das für das Geld nimmt und das Geld dem Spieler gibt, der das geboten hat, Oder der Spieler muss das andersrum geben, ist ja auch ein relativ häufig benutzter Beat-Mechanismus. Ja. Von daher, dass mich sowas interessiert und auch Stockpile hatte ich, ich habe vor vielen Jahren gefühlt, nein, aber es ist ja schon tatsächlich älter. Ich hatte mal ein Video auch bei YouTube dazu gesehen, wo ich danach auch dann interessiert war. Ich bin dann irgendwie wahrscheinlich in meiner Liste davon abgekommen, aber ich finde, das klingt auf alle Fälle spaßig. Wenn du jetzt noch bestätigst, dass es auch beim Spielen so war, dann umso besser. Ja. Ist natürlich thematisch, musst du Leute überzeugen teilweise, glaube ich.
Ja, ne? Ich musste Spaß auch überzeugt werden. Ne? Genau. Also ich habe wirklich nur das Cover gesehen und Kumpel hat gesagt, ah, hier, das müssen wir unbedingt das nächste Mal spielen. Und ich schon so, na, das kann ja heiter werden. Ja, habe mich aber drauf eingelassen. Das ist wirklich toll.
Super sexy ist es halt nicht zu sagen, hey, ich habe hier ein Aktienhandelsspiel.
Komm,
wobei ich hätte auch Bock auf die, ich hätte auch Bock auf QE, ne, was da bei Strohmann dieses Jahr noch
erscheint. Das liegt bei mir auch noch ungespielt rum tatsächlich.
Das würde mich auch noch mal interessieren und reizen, wo man ja auch völlig wahllos anscheinend irgendwelche Beträge verwenden kann. Klingt auf alle Fälle auch sehr spannend. Ja. Also ist ein Trendthema gefühlt.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen auch QE ist ja von Boardgame Tables die Firma und die haben mich bisher bei keinem Spiel enttäuscht. Deswegen, ich hatte es wirklich beim Kickstarter damals mitgemacht, aber irgendwie hat es nie auf den Tisch geschafft. Ich glaube, ich will es einfach mal ausprobieren. Ich bin nämlich auch wieder Brettspiel-Connoisseur dabei, meine Sammlung jetzt auch wirklich mal komplett durchzuspielen. Ich habe ja über 30%, glaube ich, Pile of Shame in der Sammlung. Und da kam ja dann auch Lords of Vegas runter, endlich mal nach so vielen Jahren, wo ich es gekauft hatte. Und wirklich klasse. Also wahrscheinlich schlummern da noch ganz viele Schätze bei mir.
Das wird wahrscheinlich so sein. Und bei mir ist es auch nicht viel anders. Also von daher, wir haben noch einiges zu entdecken. auf alle Fälle. Und es gibt noch so viele, ja, gerade diese älteren, wie Lords of Vegas oder jetzt QE ist auch schon älter eigentlich, oder dein Stockpile. Also das sind ja solche, leider haben es ja auch nicht alle davon hierher geschafft. Ne? Also gut, Strohmann macht jetzt QE, aber die anderen beiden Titel gibt es ja in Deutsch, glaube ich, gar nicht.
Das stimmt, wobei ich glaube, ich bei Lords of Vegas gefühlt schon seit einem Jahr irgendwie eine neue Edition auf Kickstarter kommen soll.
Aber apropos Boardgame Tables noch, ich finde auch tatsächlich das Ameisenspiel interessant.
Ja, das habe ich mir jetzt beim neuesten Kickstarter für die Erweiterung von Kabuto Sumo habe ich mir das tatsächlich auch bestellt, weil ich von jetzt einigen gehört habe, dass das auch sehr cool sein soll.
Ja, also das sah tatsächlich auch ganz witzig aus und schnell erklärt und gespielt. Also liebe Leute, schaut auch mal bei BoardGameTables.com, wir werden hier nicht gesponsert, aber tatsächlich kleine Liebhaberspiele irgendwie, die alle irgendwie ihren Kniff haben und damit auch Spaß machen.
Interessanterweise, dass die Firma halt immer noch Boardgame Tables heißt, weil sie haben ja damals wirklich angefangen mit Tischen und ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch die Tische so im Fokus haben. Vielleicht sollten sie mal irgendwie Boardgame Tables and More oder sich irgendwie nennen.
And More.
Ah, übrigens, ihr habt beim Einspieler ja schon den lieben Dennis von Wolpertinger gehört, also vielen Dank für deinen Podcast. Podcast-Debüt. Und wir sagen an dieser Stelle aber auch nochmal danke für dieses Sponsoring. Danke, lieber Dennis von Wolpertinger. Danke, dass auch du diese Folge des Monkey Talk gesponsert hast.
Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen,
was ist das
miteinander
denn
umzugehen.
Was ist das denn?
Das ist, glaube ich, es können vom gleichen Künstler kommen wie Danke.
Nee, Danke ist doch bestimmt von Rolf Zukowski. Alle Lieder in dieser Richtung sind doch von Rolf Zukowski.
Oh Gott, ich habe letztens gesehen, der ist bald hier in der Nähe von mir. Wir haben so ein, ja, das nennt sich Kulturpalast hier im Stadtteil. Und da macht er wohl so eine Art Gitarrenseminar mit Schülern.
Gitarrenseminar. Ja, geil. Ja, Rolf Zukowski, diese Lieder, die sind so eingängig. Ich habe sie immer noch im Kopf. Was zieh ich an? Was zieh ich an? Damit man mich auch gut sehen kann. Gelb leuchtet hell. Grün sieht man schnell. Braun oder grau, das sieht man kaum. Was zieh ich an? Oder rollt ein Ball auf die Fahrbahn, lass ihn laufen. Oh, einen Ball kann man immer wieder kaufen.
Ist von ihm, wenn nicht auch über den Wolken? Ah, nee, das war Reinhard May.
Das war Reinhard May.
Sorry.
Über den Wolken.
Wolken.
Na, 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 muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.
So.
Alle Sorgen und sind dann.
Das war unsere Rubrik Singing Monkey.
Ja,
die schön. Premiere. apropos Rubrik, natürlich haben wir heute auch andere Rubriken als den Affenspielplatz. Und zwar hast du dir heute eine ausgedacht und natürlich ich auch, aber du machst den Anfang.
Ja, vielen Dank, Roy. Ja, ich habe tatsächlich eine neue Rubrik, möchte ich ins Leben rufen. What? Ja, das heißt, du darfst dich wieder am Einspieler versuchen, musst dir was überlegen. Mir fällt es jetzt selbst nicht ein. Also die Rubrik heißt Stein im Brett. Stein im Brett. Stein im Brett. Stein im Brett. Und wie es jeder, jetzt muss man fragen, Andreas, was ist denn Stein im Brett?
Andreas, was ist denn Stein im Brett?
Oh, vielen Dank, Roy, dass du fragst. Ja, eigentlich sagt mal, das Sprichwort Stein im Brett sagt ja so gut wie alles. Das ist so ein bisschen die Rubrik Spiele, die bei uns aktuell oder generell vielleicht irgendwie eine Vorzugsstellung haben oder die quasi bei uns aktuell ja einfach einen Stein im Brett haben. Das heißt, aktuell uns besonders irgendwie bewegen und deswegen vielleicht auch ganz regelmäßig auf den Tisch kommen. Und ja, wie immer bei unseren Rubriken so ein bisschen Interpretationssache. Wahrscheinlich packen wir da das nächste Mal was ganz anderes drunter. Aber heute bei Stein im Brett möchte ich tatsächlich über ein Spiel sprechen. Deswegen ist es schade, dass heute Sarah nicht dabei ist, weil die Sarah würde mir jetzt, also ich stelle mir jetzt vor, wie die Sarah mir einfach so imaginär auf die Schulter taps und sagt, ich bin stolz auf dich. Aha. Weil, Roy, ich habe tatsächlich ein Spiel gefunden, was ich gerne solo spiele und was ich wirklich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es nicht lieber zu zweit oder zu dritt spielen würde, aber was tatsächlich solo okay ist und was mich irgendwie nicht ermüdet und wo ich sage, ja, da habe ich jetzt irgendwie keinen Bock mehr drauf, wie es bei sonst in Solo-Spielen immer ist. Also ich setze mich da wirklich richtig muckelig hin an meinen Spieletisch und dann stelle ich mir daneben ein Glas Wasser, was ich mir so ein bisschen eingieße und dann mache ich so die Box auf. In der
Zitronenscheibe?
Nee, Zitronenscheibe nicht. Aber könnte ich eigentlich mal machen, warum nicht? Ja, um was geht's? Es geht um Marvel Champions. Und das ist tatsächlich ein Spiel, wo ich lange, lange drum rumgeschlichen bin. Pow! Genau, wo ich ganz lange dran rumgeschlichen bin und irgendwie nie zugegriffen habe. Also ich muss so ein bisschen ausholen. Wir haben ja hier die Zeit.
Ja, und wenn, nehmen wir sie uns einfach.
Genau, und zwar, ich habe ja eine Vergangenheit im Sinne von Living Card Games. Und zwar habe ich eine sehr, sehr lange Zeit Android Netrunner gespielt und auch kompetitiv war da auf Turnieren etc. Und habe das wirklich gesuchtet. Und habe auch mal Herr der Ringe, das Living Card Game, gespielt, das aber nicht ganz wirklich so ernsthaft, wie ich Netrunner gespielt habe. Übrigens hießen wir damals, bei Netrunner hieß unser Clan sozusagen FFM City Grid, weil es gab eine Karte bei Netrunner, die hieß LA City Grid, glaube ich. Und das war dann unser Wortspiel quasi, FFM, also Frankfurt am Main City Grid. Mhm. Naja, auf jeden Fall war ich immer so ein bisschen affin zu diesen Living Card Games. Das Einzige, was mich dann so ein bisschen, nachdem ich von Netrunner Abstand genommen hatte, war immer so dieses Problem, es war A, teuer, B, musstest du relativ up-to-date sein mit den ganzen Decks, weil du dann immer gucken musstest, okay, neues Deck, okay, was sind da für Karten drin, was könnten diese Karten in meinem Deck bringen, welches Deck könnte mein Gegner haben mit diesen Karten, was muss ich das gegebenenfalls was anpassen. Und Marvel Champions hat eine schöne Variante drin, weil die quasi ja, wenn die Heldenpacks rausbringen, ist da ja quasi immer schon ein vorgefertigtes Deck drinne, sowohl für die Helden als auch für die Bösewichte als auch für eine Umgebung. Wenn du also kombinierst ja so ein bisschen Bösewicht, Umgebung, Special Plan und kämpfst dann mit Helden dagegen. Mhm. Ansonsten brauche ich ja, glaube ich, zu Marvel Champions jetzt nichts zu erklären. Und da sind quasi immer diese vorgefertigten Decks drinne. Und ich habe jetzt wirklich einfach mir Marvel Champions verschiedenste Decks geholt. Und ich spiele einfach diese Standard-Decks durch. Ja, ich habe da überhaupt keinen Bock, irgendwie Deckbau zu betreiben. Und deswegen finde ich das so angenehm, dass das einem einfach diese Standard-Decks bringen. Und die fühlen sich trotzdem thematisch und teilweise auch sehr kompetitiv an. Ja, also ich spiele de facto, gab es jetzt nur ein, zwei Decks, wo ich gedacht habe, okay, ich glaube, dieses Deck ist, wenn du Solo spielst, nicht viel wert, sondern da brauchst du auf jeden Fall irgendwie einen zweiten Held, der das irgendwie in folgender Richtung besser abdeckt. Aber ansonsten genieße ich das total und ich habe auch überhaupt nicht das Bedürfnis, mir da eigene Decks zu bauen, sondern ich hole mir einfach die vorgefertigten Decks raus und spiele die gegen verschiedene Bösewichte, bis ich den besiegt habe und dann hole ich den nächsten Bösewicht raus. Und es macht wirklich Spaß. Ich spiele aktuell wirklich so 3-4 Partien, teilweise sogar mehr am Wochenende mal solo und es macht wirklich Laune. Ich bin da, würde schon fast sagen, ich habe so ein bisschen ein Solo-Spiel gefunden.
Mann, ich höre Sarah ganz weit hinten so ein bisschen. So schön.
Das ist so schön, Andreas. Ne? Ja, und deswegen, also, ne? Deswegen hat tatsächlich Marvel Champions aktuell bei mir einen Stein im Brett. Und es liegt tatsächlich schon seit einigen Wochen aufgebaut bei mir auf dem Spieletisch.
Und ich will es auch gar nicht wegräumen. Stein im Brett, Loch im Konto, würde ich sagen.
Ja, tatsächlich ist es natürlich, das darf man natürlich nicht vergessen, es ist ein extrem teures Spiel. Und Asmodee und Fantasy Flight hauen da ja quasi zügig jede Erweiterung raus. Und dann gibt es ja noch natürlich die Art Sleeves, die ich haben muss für jeden Held, ne? Und dann gibt's natürlich auch entsprechend noch von Gamegenic verschiedene Utensilien, die man dazu nutzen kann, um es ein bisschen aufzupimpen. Bald haben wir vom Brettspielparadies auch noch mal, gibt's auch noch so kleine Playerboards, die das Ganze ein bisschen vereinfachen. Also Marvel Champions bei mir aktuell Stein im Brett. Wir haben ja ein bisschen im Vorgespräch schon gesprochen, dass du auch Marvel Champions mal gespielt hast. Wie stehst du denn generell zu so Living Card Games? Ich weiß, du hast ja auch mal das Star Wars Spiel gespielt, darüber hatten wir uns, glaube ich, mal unterhalten. Das hatte ich auch mal gespielt. Ja. Das hat ja auch so ein bisschen dieses Deckbau-Element leichter gemacht,
weil es
quasi so, so verschiedene Sets gab, die man sich einfach zusammengebaut hat. Das fand ich übrigens auch eine schöne Idee.
Also das hatte natürlich genau, also das war tatsächlich auch eins der Spiele, was mich in diesen Suchtbereich gebracht hat, in dem ich heute noch bin, quasi, also in diese Brettspiel-Sog-Welt. Das war tatsächlich das LCG von Star Wars, The Card Game. Wobei das auch schon, also es wurde einem erleichtert, das Deckbau, weil man ja immer quasi so 6er-Kartensets oder 7er-Kartensets vorgeschrieben, also fix zusammen hatte, die dann in sich auch griffen, sodass man nie Probleme hatte, jetzt wirklich jede Karte einzeln zu kontrollieren, harmonieren die miteinander. Aber die Hauptaufgabe war ja dann schon, dass man beim Star Wars LCG ja auch dann davon 6-7 kombinieren musste, mehr oder weniger. Was dann auch schon in Arbeit ausarten konnte, so auf Dauer, wenn man das ein bisschen betreiben wollte. Aber es war trotzdem lustig und spannend und ich würde es auch nicht missen wollen. Ich habe aktuell, also ich bin halt schnell so ein All-In-Opfer. Das ist halt, ja. Deswegen halte ich mich immer so ein bisschen fern von diesen LCG-Spielen. Ich habe Arkham Horror natürlich.
Das habe ich tatsächlich nicht gespielt.
Ich bin halt ja auch ein Lovecraft-Fan von den Büchern, von den Geschichten. Deswegen ist dann alles, was dahingehend auch erstmal interessant und ja, ein Muss ist übertrieben. Aber ich finde, Arkham Horror LCG ist natürlich auch eins, das was ganz weit oben steht bei vielen Leuten, das auch zu Recht. Aber ich habe auch hier mich zurückgehalten, weil ja, man muss natürlich ernsthaft sagen, spielt man das alles am Ende eher unwahrscheinlich. Da ist das Prinzip von Marvel Champions zu sagen, hey, nimm den Superhelden und den Superhelden und dann nimmst du den Bösewicht, diese Stadt vielleicht noch oder so und hier noch diese, was haben die da noch, Pläne oder so. Und dann hast du halt ein schnelles, einmaliges Erlebnis, was Spaß bringt. Ja. Es ist da auch sinniger als jetzt bei Arkham Horror, wo du Kampagnen am Ende ja doch spielst. Also es gibt natürlich auch diese Einmal-Szenarien und so, klar. Aber die großen Dinger sind ja nun mal 6 Szenarien am Stück theoretisch. Und ich habe letztens mit einem Freund dann zu zweit haben wir eine neue Kampagne gestartet. Die Carcosa, glaube ich, ist das gewesen. Fahrt nach Carcosa. Ja, wir haben da für das erste Einstiegsding schon fast 3 Stunden gebraucht irgendwie, weil A, musste ich mich ein bisschen auffrischen, weil ich das jetzt längere Zeit nicht auf dem Tisch hatte und deswegen hakt es noch so ein bisschen nochmal mit den ganzen Schlagwörtern, aber das ist ja auch so ein typisches LCG-Ding, ja. Ne, diese, wenn der das, dann dies und wenn nicht, dann da und dann guck mal hier und dann, wenn du das noch hast und wenn du diese Karte einsetzt, aber nicht diese und och, oh Gott, oh Gott. Also die LCGs haben ja auf Dauer, ich weiß, der Freund, der mit dem ich jetzt LCG Arkham gespielt habe, der hat auch Marvel Champions, wie gesagt. Der hat mir auch gezeigt, dass er auf Basis aller bisherigen erschienenen Erweiterungen und so, wurde das Referenzhandbuch ja schon quasi um vervierfacht an der Menge an irgendwelchen zusätzlichen Schlagwörtern. Also die sind natürlich horrend komplex. Ne? Aber name it, sie sind alle spaßig auf ihre Art und Weise, glaube ich. Also es gibt, glaube ich, ich kenne keinen, der irgendwie ein LCG nennen könnte und sagt, das ist Schrott. Sie sind, wenn man sie lebt und sie spielt, alle in ihrer eigenen Welt faszinierend.
Ja, das stimmt.
Und von daher eigentlich eine schöne Idee, wenn sie eben nicht auf Dauer so teuer wäre. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt bei Arkham Horror alles hätte, wie für 1.000 Euro wäre ich los, ne, gefühlt.
Ja.
Also,
ja, klar, das war damals bei Netrunner genauso, ne? Also das, wenn du da halt irgendwann hat's dann ja aufgehört und dann gab's ja mal ein Ende von Netrunner.
Ja.
Ja, und das ist natürlich ein Geldgrab. Da musst du halt von Anfang an dabei sein, dann tut es nicht ganz so weh, wenn du einmal im Monat 10 Euro latzt.
Das stimmt. Und ich finde, jetzt bei Marvel Champions hast du es natürlich noch ein bisschen endlich, weil man merkt es ja jetzt auch schon, teilweise gewählte Charaktere sind dann auch eher schon so aus der Kategorie, wer ist denn das?
Ja.
Wo man sich ja auch schon fragt, okay, muss ich den jetzt noch haben? Unbedingt, wahrscheinlich eher nicht.
Ja.
Oder auch, ich finde es ein bisschen, weiß ich nicht, braucht man 4 verschiedene Spider-Mans und so? Hm. Die Nerds, die Fans, die Freaks, die sagen natürlich, ja, musst du. Ja, ich fange dann schon an zu überlegen, nee, eigentlich eher nee, weniger. Aber jedem das Seine. Wie gesagt, ich habe bei Arkham auch irgendwann entschieden, mir reichen erstmal das Basisspiel, eine komplette Kampagne. Und wenn ich die mal gespielt habe, dann hole ich mir irgendwann mal noch eine weitere dazu vielleicht. Wenn es noch verfügbar ist natürlich. Mhm. Wobei Arkham scheint ja ein Fass ohne Boden zu werden. Ja. Glücklicherweise ist da ja auch keine Lizenz, die immer erneuert werden muss für die. Von daher.
Ja. Naja, also tatsächlich Marvel finde ich halt ganz schön, weil halt, wie gesagt, es ist so, ne, also du kannst einfach diese vorgefertigten Decks nehmen und die fühlen sich irgendwie rund an, ne, und muss sagen, ich hatte bisher wirklich meinen Spaß, die Helden auszuprobieren und gegen verschiedene Bösewichte zu kämpfen und bin ja jetzt auch einfach gespannt, was da noch so auf mich wartet. Also ich habe natürlich schon die Guardians of the Galaxy Erweiterung, die habe ich mir gegönnt, ist natürlich auch ein cooles Thema und vor allen Dingen, da sind auch auf jeder Karte sind immer so Zitate unten drauf, ne, von dem Superheld. Und bei Groot ist einfach bei jeder Karte I am Groot. So, und bei der letzten Karte, da steht, eine einzige Karte gibt es, da sagt er, ich bin, und dann kommt der, da kommt der Star-Lord und sagt, ja, wir wissen's, du bist Groot. Das steht so auf einer einzigen Karte. Das ist halt lustig.
Das ist das ist eben die Liebe von den Machern, das finde ich dann teilweise halt so, ne? Ich habe mir ja dieses Sentinels of the Multiverse mal geholt. In der Second Edition geht ja in eine ähnliche Richtung. Da können wir ja später irgendwann mal vergleichen.
Ja, genau. Mal schönen Längenvergleich. Ja, genau. Also Stein im Brett war sozusagen bei mir diesmal Marvel Champions. Gibt's bei dir auch, bist du auch so jemand, der dann ein Spiel mal wirklich so richtig aktuell mal runtersuchtet oder wechselst du einfach gern durch?
Ich wechsle ja schon gern durch und ich würde jetzt, für mich wäre ja ein Spiel im Stein im Brett auch eher ein Spiel, was immer wieder auftaucht. So, also wo man auch sagt, keine Ahnung, man hat eigentlich 20 neu, aber nee, jetzt doch nochmal wieder eine Partie Wizard. Davon. Ja, also Wizard ist das ist ein Evergreen. Ja? Das ist schon nicht mehr Stein im Brett. nee, aber bei mir wäre das zum Beispiel tatsächlich, wir hatten es schon erwähnt, wäre so Burgen von Burgund, so ein Titel, würde ich immer mitspielen, ich würde es auch immer vorschlagen. Und ich habe es auch zuletzt auch noch mal ein, zwei Mal auf den Tisch gebracht. Und ich weiß halt, viele finden es hässlich. Es ist hässlich, also was heißt hässlich? Hässlich ist natürlich sehr hart, aber es ist zweckmäßig. Andererseits denke ich mir teilweise auch, gut, wie hättest du es jetzt großartig anders machen können? Ich finde die Awakened Realms-Variante zum Beispiel, die jetzt da kommen soll, ist, eigentlich richtig sexy, auch nur mit den Miniaturen. Die Miniaturen selbst sind aber unpraktisch, weil sie eigentlich nichts dazu beitragen, dass das Spiel besser, flüssiger läuft oder so. Im Gegenteil, es wird eher unübersichtlicher. Aber das ist so ein Spiel, was ich immer wieder, was bei mir einen Stein im Brett hat, weil irgendwie das mich gleich so gehuckt hatte damals, was man da so macht mit den zwei Würfeln und Plättchen legen und zu überlegen, welche Gruppen man zuerst abschließt und wann und wie früh, weil je früher ich abschließe, desto mehr Punkte kriege ich auch noch dafür und vielleicht handle ich jetzt noch und das alles nur mit so zwei Würfelwerten umzusetzen, das finde ich einfach sehr spaßig und ich würde mich eigentlich eher freuen, gar nicht über neue Editionen, neue Optiken, sondern einfach vielleicht sogar völlig anderes Thema, was sowas ähnliches verwendet. Das
Space.
Ist vielleicht eher nochmal. Ja, muss nicht Space sein, aber irgendwas anderes.
Space Shuttles ruhig. Von Burgund.
Ja. Wobei, vielleicht gibt's auch sowas ja schon. Ich kenne ja auch nicht alles so gesehen. Es wird vielleicht auch sicherlich sowas mittlerweile geben, aber für mich wäre halt Burgen von Burgund so ein Spiel. Da würde ich mich tatsächlich auch alleine ransetzen, einfach, weil. Das Spiel ist ja schon relativ solitär gefühlt, also man macht ja nicht viel mit.
Ach was, ich finde schon also ich fand es jetzt, als ich es gespielt hatte, ziemlich interaktiv dadurch,
dass man halt die Plättchen
sich wegnimmt. Ne? Also da sagt man jedes Mal, nee, das kann doch wohl nicht wahr sein, jetzt hast du mir das Plättchen weggenommen, mein ganzer Zug ist dahin, jetzt muss ich wieder 3 Minuten nachdenken.
Ich weiß gar nicht, ob ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob da jetzt eine Solo-Variante eigentlich bei ist, aber würde sich eigentlich auch umsetzen lassen. Wäre relativ einfach, man würfelt und dann werden da Plättchen mitgenommen.
Ja.
Also von daher.
Ja.
Ich spiele aber auch gerne in Anführungszeichen Solo, aber ich übernehme die Rollen von zwei Leuten. Das mache ich dann auch gerne. Ich bin gerne Dr. Jekyll und Mr. Hyde quasi so.
Apropos, jetzt pass mal auf Überleitung. So, apropos Solo spielen. Nicht alleine fährst du jetzt ja in den Urlaub, Roy.
Genau, liebe Leute, ihr müsst stark sein. Dies ist meine letzte Folge. Vor meinem Urlaub.
Ach so.
War das gerade so ein Aussetzer?
Es war so ein kurzes Schluchzen. Nein. Aber vielleicht, Leute, ich glaube, du hast schon für Vertretung gesorgt. Nämlich tief aus dem Süden wird tief im Süden, wo die Sonne verstaubt. Jetzt wird
wieder in die Hände gespuckt, wie ein Stange an das Bundessozial. Münchner Freiheit, oder wen habe ich engagiert?
Nee, ich hatte eigentlich tief im Westen habe ich umgedichtet auf tief im Süden von Herbert Grönemeyer.
Ach so.
Ja, nee, ich wollte eigentlich sagen, dass Markus dich ja dann vertritt, aber
was ist Leute, denn, habt ihr gehört?
Was ist denn deine Rubrik, Roy? Was hast du denn mitgenommen heute?
Ja, du hast Markus jetzt auch schon erwähnt. Der hat diese Rubrik hier mal eingeführt, ziemlich am Anfang, als wir mit den Rubriken angefangen haben. Und das ist Ich packe meinen Koffer. Denn du hast es gesagt, ich fahre jetzt in Urlaub.
Ich auch bald.
Genau, du auch bald, das passt ja ganz gut. Und zwar, ich werde mir jetzt den kleinen Shitstorm abholen, das weiß ich. Viele sind nicht so begeistert davon, aber ich habe es jetzt trotzdem gewagt. Ich gehe auf einen Kreuzfahrtschiff.
Viele ja. Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es ja gar nicht. Roy hat mittlerweile schon das Pensionsalter erreicht.
Ich spiele Shuffleboard, wie heißt das? Dieses an Bord oben, wo man diesen ja, so, was ist das eigentlich? Es ist
Schiffe versenken?
Nein, das ist doch, wie heißt denn das im Winter?
Curling.
Curling. Curling ohne Eis quasi mache ich da. Das gibt es ja auch auf den Kreuzfahrtschiffen immer.
Gibt es auch Bingo-Runden, oder?
Bestimmt.
Und so Tanzcafé. Tanzcafé mittags um 3.
Oh, mit einem schön starken Filterkaffee.
Klasse. Ja, um was geht's denn bei der Kategorie? Die ist schon so lang her, ich weiß gar nicht mehr, was das so ist.
Ja, das ist ganz relativ einfach. Nun sind wir alle so brettspielaffin und verrückt, dass wir natürlich immer was dabei haben müssen. Und da stellt sich die Frage, ja, was nimmt man denn auf solchen Reisen am ehesten mit? Wir hatten das damals bei Markus, der wollte auf ein Brettspielwochenende gehen. Ich meine, da ist je nach Hütte und je nach Anfahrtweg quasi ja vieles möglich. Nun gehe ich auf ein Schiff mit einer relativ kleinen Kabine. Ich bin der Meinung, nicht wirklich ein Tisch. Das heißt, man muss sich irgendwas an dem ganzen irgendwo anders suchen. Man setzt sich irgendwo hin auf dem ganzen Schiff und spielt eine Runde. Da sind wahrscheinlich genug Möglichkeiten. Aber man muss berücksichtigen, wir haben nur Koffer, relativ kleinen Schrank, wenig Platz im Zimmer und es muss woanders gespielt werden, höchstwahrscheinlich. So. Was nimmt man da jetzt mit? Und natürlich ist man eigentlich ja auch nur zu viert in seiner Familie und nicht jetzt eigentlich mit 10 anderen Brettspielverrückten.
Das ist Habt ihr so eine Kabine, wo alle zusammen reinpassen? 4 Leute oder was?
Ja.
Dann habt ihr 2 Kabinen?
Nee, es ist ein, aber du zählst ja mit 2 Kindern und so wird es ein bisschen, also mein Sohn ist ja erst 4, der wird eh so gezählt, dass er im großen Bett mitschläft ist.
Muckelig.
Und dann gibt's noch ein Beispiel, dann gibt's noch ein Beistellbett und dann ist das Ding auch erledigt. Ja, es ist geplant wird sowas mit, du bist ja viel unterwegs und gibst irgendwo Geld aus und nicht auf sein Zimmer sitzen, ne?
Ja.
Das schon so gewollt, ja. Aber ich habe mich jetzt schon gefragt, weil meine Tochter spielt ja auch schon gerne und vielleicht kann man auch die Mama mal überzeugen, ne? Die Frau Mama. Jetzt fragt man sich ja schon, was packt man jetzt ein in so ein Kofferchen an Bord eines Schiffes? Oder auch du wirst Urlaub machen, kannst ja kurz mal reingrätschen, was machst denn du für Urlaub? Ist das so ja. Backpacking quasi, wanderst du durch Deutschland oder liegst du am Pool? Oder?
Nee, tatsächlich dieses Jahr, weil wir wahrscheinlich im Winter nochmal nach Mexiko fahren, ist diesen Sommer nur kurz angesagt mit dem Auto nach Holland.
C-Land, um genau zu sein. Und ganz normal Ferienhaus, schöner Strand, schön in den Sommerferien, extra Preise zahlen, auch ohne Kinder. Das machen wir.
Aber zu zweit dann, ne?
Nee, tatsächlich habe ich die Schwiegermutter mit im Gepäck, weil die ist gerade bei uns zu Besuch aus Mexiko. Und da fahren wir sozusagen zu dritt.
Und ist denn da überhaupt der Plan auch, was mitzunehmen?
Tatsächlich, ja, so ein bisschen so die Überleitung. Normalerweise bin ich ja beim Urlaub gar nicht so, dass ich da Brettspiele mitnehme. Also Urlaub bedeutet für mich wirklich auch Urlaub von Brettspielen. Da nehme ich mir maximal immer mal so eine Anleitung mit. Tatsächlich lese ich die dann aber meistens noch nicht mal, also so am Strand oder irgend sowas. Und da ist da wirklich für mich abschalten komplett und Brettspiele dann auch mal wirklich mal was ganz anderes einfach. Also wirklich schwimmen, Strand, essen gehen, was weiß ich, dösen, lesen. Und dieses Mal werde ich aber, glaube ich, mir wirklich ein, zwei Decks von Marvel Champions einpacken. Wirklich, wo ich dann vielleicht mal irgendwie im Ferienhaus irgendwie auf dem Balkon oder auf der Terrasse oder so sitze und da abends noch mal ein, zwei Ganoven vermöble oder die mich.
Ja, so aber alleine dann?
Genau, dann alleine. Meine Frau ist ja eh keine Spielerin und meine Schwiegermutter, die kann kein Englisch und kein Deutsch. Deswegen ist es mit den Marvel Champions Karten ein bisschen schwierig. Und meine Spanischkenntnisse würden dann auch eher heißen so, Esse Kata, Attacke.
Attacke.
Dos Damages. Damagos.
Damages.
Dos Damages.
Dos Damages.
Fuerte.
Ist auch ein guter Podcast-Titel, würde ich sagen. Welcome to Dos Damages.
Dos Damages, ja. Also ich kann da tatsächlich zu diesem Thema nicht so viel. Aber ich kann mal mit dir ein bisschen brainstormen. Also ich hätte ja schon eine Idee, was du mitnehmen könntest.
Na, hau mal raus.
Zum Beispiel. Ja, und zwar würde ich, wenn ich da was spiele, wenn ich du wäre, würde ich mir die Aufreißspiele von NSV ein paar einpacken. Ah. Das hatten wir ja auch, glaube ich, du hast da kürzlich eine Rezension zugeschrieben, die bei unserer Homepage veröffentlicht wurde. Und genau. Diese Aufreißspiele sind ja
guck mal hier, so perfekt ASR kann ich
irgendwie
machen.
So, ne, diese sind ja erstens, sind die ja sehr umweltfreundlich hergestellt, das ist ja alles Ökopapier und kein Plastik etc. Und es sind so kleine Spielchen, die man irgendwie, glaube ich, perfekt für diese Reisen, ne, perfekt für eine Zugfahrt, perfekt für einen Flug. Und ich glaube, die könnten halt, die passen immer in die Hosentasche rein und ich glaube, ein, zwei davon kannst du auf jeden Fall mal für zwischendrin mitnehmen. Für den Quickie auf dem Teppichboden in der Kabine.
Oh. Ich habe hier gerade mal so eins in der Hand. Ne? Also hier. Ne? Alles Papiertütchen und so. Du hast recht, das ist gar nicht schlecht. Ich greife noch mal zu einer weiteren Idee. Und zwar ähnliche Idee quasi. Und zwar die Buttonschei-Spiele, ne? Die alle von Frosted Games ja auch übersetzt wurden.
Ja.
Da habe ich mir zum Beispiel mal das Beinhaus von Zetlek geholt. Man muss sagen, auch das bringt wirklich Spaß mit seinen 25 Karten, die da nur bei sind. Was ich ein bisschen schade finde, tatsächlich, ist, dass ja im Original die Buttonschei, ich weiß gar nicht, ist das zwingt so, aber die kommen ja eigentlich in so einer Art.
Das wollte ich gerade sagen. Das wäre auch meine
Kartenbeutel
da. Genau. Und Frosted hat da ja so eine kleine Box draus gemacht, so eine Amigo-Kartenspielbox, ne?
Genau.
Das
ist eigentlich schade, weil jetzt in diesem anderen Format, im Originalformat, wäre das Ganze irgendwie noch reisefreundlicher gewesen als jetzt diese. Gut, kann man immer noch irgendwie umsetzen, theoretisch, weil auch. Wobei, nee, die Anleitung leider ist keine
Karte. Es würde mich echt mal interessieren, was da der Grund war. Sind das Preise, dass quasi die Herstellung dann teurer wäre und der Verkauf und sich es dann nicht verkauft hätte zu dem Preis vielleicht?
Also, ich kann mir vorstellen, dass, ja, dass das einfach gängiger ist und dadurch günstiger. Oder man wieder mal einfach an den typisch deutschen Konsumenten dachte, der sich denkt, ich gebe doch keine 17 Euro aus für so ein kleines Mäppchen.
Das kostet muss schon 17 mindestens Euro, die Dinger.
Ich glaube, also so günstig sind die gar nicht. Ach, ja, vielleicht, nicht 17, aber vielleicht, warte, Recherche läuft. nein, die sind, glaube ich, nicht ganz. Ist unterschiedlich, bin ich der Meinung. Aber warte, ich guck mal eben schnell hier.
Also ich war nicht so überzeugt von den Buttonschei-Spielen. Ich habe tatsächlich aber auch nur eins gespielt. Das war Avignon. Das habe ich geholt, weil mir das Thema eigentlich ganz gut gefallen hatte. Und das fand ich relativ langweilig, muss ich sagen.
Na, Ich ruder mal zurück. Das Zetlek hätte jetzt 10 gekostet. Na, wobei zwischen 10 und 13 sehe ich hier Preise. Wobei Frosted Games selbst sagt 10 Euro. Also
ja, ich habe schon von vielen gehört, dass die aber, dass die Spaß damit haben. Und ich kenne auch viele, die irgendwie auf einer Flugreise irgendwie ein paar Buttonschei-Games irgendwie eingepackt haben. Ist also auf jeden Fall auch eine gute Wahl, glaube ich.
Ich glaube, es ist wirklich abhängig, wer was wie mag und welches von denen. Ich würde halt nie sagen, kauft ihr alle und alle sind super. Ich glaube, das wird's nicht sein. Ich habe dann auch damals recherchiert, ein bisschen geguckt. Es gibt ja auch Circle the Wagons, wo man so Wagen und dann in so einen
Kreis. Die Schmatzinsel.
Schmatzinsel oder ein Blumengesteck irgendwie auch machen. Und
schön so gesteckt. Schön, ich finde, die Titel sind so krässlich alle.
Ja, aber irgendwie auch mit Liebe, so ein bisschen. Ich weiß nicht. Schmatzinsel. Ja, aber ich finde...
Was hast du das Titel, was du gesagt hast? Die Gebeine von Zetlek.
Das Beinhaus von Zetlek.
Das Beinhaus? Was denn das Beinhaus? Das klingt wie
das
so ein Rotlichtmilieu.
Nee, das gibt's tatsächlich. Das ist so ein touristischer Ort quasi. Das ist nicht nichts Ausgedachtes. Das basiert auf einem wahren Ort, wo tatsächlich Gebeine so ausgestellt sind. Und deswegen heißt das so. Und das ist ja auch das Prinzip von diesem Spiel, ganz kurz, dass man verschiedene Totenkopfkarten hat und man erkennt ein wenig an einer Krone oder an einem Helm, dass es mal ein Ritter war, dass es mal ein Mönch war, dass es mal ein König war und dergleichen. Und jeder hat so eigene Vorstellungen, wie er, auf welcher Ebene er begraben sein möchte und mit wem. Also ne, so ein König, der möchte natürlich nicht neben dem Schranz liegen, sondern der möchte immer Leute unter sich haben. Oder der eine möchte immer einen Geistlichen neben sich haben, weil er sich dann sicherer fühlt und dergleichen. Also das ist ganz niedlich gemacht irgendwie, obwohl das Thema ein bisschen nicht weniger niedlich ist, aber irgendwie haben sie es ganz gut umgesetzt. Das bringt mir wirklich Spaß und es ist auch wirklich innerhalb von ein paar Minuten gespielt und da spielt man auch schnell 2-3 Runden und braucht nur einen mittelgroßen Tisch, also oder kleinen bis mittelgroßen Tisch. So, ich habe hier nebenbei mal geguckt, das Beinhaus von Zetlek steht in Tschechien.
Habe ich auch gerade gesehen.
Und,
in Zetlitz.
In Zetlitz, genau. Also von daher der Titel dort.
Bist du denn eigentlich einer von diesen Leuten, die sich so Reiseeditionen kaufen? Weil es gibt ja auch wirklich von ganz vielen Spielen irgendwie so Reiseeditionen, ne? Also so ein kleines Schiffe versenken oder so ein kleines Mensch, ärger dich nicht oder ein kleines Schachspiel oder so. Kommen bei dir auch gerade im Urlaub, das sind ja ganz viele irgendwie, die dann, auch wenn sie viel spielen, dann im Urlaub auch irgendwie mal so einen Kniffel und ein Uno mal mitnehmen. So im Urlaub, da haut man mal ein Uno auf den Tisch. Bist du so einer?
Also Reiseeditionen speziell von irgendwelchen Spielen? Nein. Also wenn, sind das einfach Spiele, die kleiner sind? Ja. Uno, dann müsste meine Tochter das schon einpacken, vorschlagen, dann mache ich das mit. Aber ja, aktuell ist es halt so, dass die Auswahl danach fällt, was die Tochter einfach auch mag und spielt. Also so ein Klassiker bei uns zuletzt war jetzt immer Hilo von Schmidt Spiele, was so ähnlich ist wie Skyo. Oder ich habe jetzt hier gehört, Abracadabrien von Kosmos geht auch in diese Richtung. Ist eigentlich auch das gleiche Prinzip wie diese genannten Titel gerade. Wo man halt einfach so eine 3x3-Auslage hat und dann die Karten immer durchtauscht und man versucht entweder gleiche Farbe, gleiche Zahlen oder je nachdem, welches Spiel man da gerade hat, irgendwas zu erreichen. Sowas kommt dann auch häufiger mal mit. Wenn wir jetzt größere Gruppe wären, dann würde ich tatsächlich sowas wie auch wie Wizard und so. Also schon diese Amigo-Größen eher das würde ich dann mitnehmen. Maximal diese typischen Kosmos-Größen, nenne ich das jetzt mal. Also wo man so Machikoro drin hat und dergleichen. Das wäre dann schon eigentlich das Größte. Und gerade jetzt, wo man eben wenig Platz hat, dann auch davon gar nicht mal so viele. Aber was ich mich gerade noch frage, mir einfällt, passt vielleicht so ein bisschen, weil du gerade Reiseeditionen meintest, von größeren, die dann kleiner gemacht werden. Es soll ja aber auch Leute geben, und da frage ich mich, was hältst du davon, die quasi alles aus so einem großen Karton rausholen und einfach in so einen Zip-Beutel schmeißen und sowas in den Koffer tun?
Ja, da soll es ja auch Leute geben. Hust, hust, Grüße an Jenny von unserem Team. Nee, tatsächlich finde ich das eine coole Idee. Also es gibt ja so ein ganz ähnliches Ding, was ich mal bei uns beim Instagram mir angeschaut habe, von Gamegenic. Das ist sozusagen die Edelvariante. So ein Game, so eine große Box einfach, ne, die quasi dafür gemacht ist, um verschiedene Spiele zu eben so aufzubewahren. Und da sind halt so Schubladen drinne, die du rausnehmen kannst, wo du so Tokens dann auch hast als Token-Tray. Den Deckel der Box kannst du zusammenfalten als Würfelschale. Dann ist so ein kleines Abteil drin mit so kleinen Trennern für Kartenspiele, wo du quasi Kartenspiele reintun kannst. Verschiedene Schalen, die irgendwie mit dabei sind. Das finde ich eigentlich eine clevere Variante, weil du sagst ja selbst, ne, Gepäck ist halt schwierig, wenn du halt nur einzelne Koffer hast. Und ich meine, so Brettspiele sind ja meistens leider immer noch relativ viel Luft in den Boxen drin.
Ja, ja.
Und so Boxen, also wenn man mit Brettspielsammlungen umgezogen ist, weiß, wovon ich rede, das ist einfach ein riesiges Volumen. Ne? So eine Brettspielbox ist einfach riesig. Ja, und deswegen finde ich das, glaube ich, ganz gut, wenn du so Roll and Rides und so, wo ja eigentlich wenig Material drin ist, aber meistens irgendwie die Box eine gewisse Größe hat, weil die Blöcke einfach relativ groß sind. Zum Beispiel Rajahs of the Ganges Dice Game, das Dice Charmers Spiel oder sowas. Dass du das dann alles irgendwie schön platzsparend machst. Ne, es gibt ja auch Leute, die ihre Klamotten extra in so Tüten machen und den Sauerstoff rausziehen vorher, damit die Koffer mehr haben. Hast du das schon mal gemacht?
Nein. Aber ich finde gerade, man sieht dann auch, aber wie divers die Brettspiel-Community einfach dann in dem Thema auch ist, weil ich glaube, es wird ganz viele geben, die würden doch kalten Nackenschauer kriegen, wenn du denen sagst, schmeiß mal dein Brett so in den Koffer und den Rest haust du alles hier in so einen Beutel rein. Passt schon. Die würden ja Schweißausbrüche kriegen.
Ja, aber gut, also ich glaube, so unordentlich ist es dann tatsächlich nicht. Ne? Also ich meine, da sind ja die Tokens für ein Spiel, sind schon in so einer kleinen Tüte, würde ich sagen, drin und die dann in den Schuhkarton reingesteckt oder so, ne? Also so ganz.
Ja, ich stelle mir jetzt gerade vor, du kannst ja auch diese Prospekthüllen nehmen, mehr oder weniger, und da schmeißt du die mehreren kleinen Tüten rein, was dann schon so. Aber am Ende, ich glaube, viele würden schon einen halben Herzinfarkt kriegen, wenn ich denen sagen würde, hier, nimm mal dein Kanban e.V. und schmeiß das dann mal in so einen Beutel rein und das Brett gib mal her, packe ich hier unten unter die Socken. So,
das schneide ich in der Mitte noch durch, da kannst du es am Ende wieder zusammenlegen.
So, ich glaube, da will ich. So, ne? Und ja, andere, wie unsere Kollegin Jenny, ja, Grüße gehen raus, die sagt, das ist mir auch scheißegal, Praxis first hier, ich hau 20 Schachteln in einen Schuhkarton rein, hab dann aber auch 20 Rolling Rides dabei und darunter noch Twilight Imperium versteckt. Also, ja, gut.
Ja, clever ist aber auch, ne, gerade wenn du Rolling Rides sind, glaube ich, halt so Sachen, die du generell schön auf Reisen nehmen kannst. Das und da würde ich dann halt einfach empfehlen, um noch mehr Platz zu sparen, mach dir einfach einen Zettel und den laminierst du, weißt du, für jeden Spieler. Klar, so, ne, dann brauchst du halt nicht einen Block mitnehmen, damit du irgendwie 30 Mal ganz schön clever spielen kannst, sondern laminierst halt einfach die Sachen. Oder du brauchst noch nicht mal laminieren, tust es einfach in eine Klarsichthülle rein und machst einen Textmarker oben drauf und kannst malen. Das ist dann sozusagen die Billow-Variante.
Am besten auch die Würfel so bearbeiten, dass sie gleich das einen Würfel für 4 Spiele herhalten kann.
Genau.
Einfach mit kleinen Symbolen nochmal.
Genau. Genau, da musst du halt dann gucken, ne? Die 6 bedeutet bei Dice Charmers dann Elefant oder sowas, ne?
Genau. Das
schreibst du ja alles auf.
Genau. Clever.
Clever. Das sind hier Boardgame-Hacks.
Also eigentlich könntest du dir so mit 6 Würfeln in einem Block hast du einfach 25 Spiele.
Ja, ich habe tatsächlich auch so Boardgame-Hacks, ne? Hatte ich tatsächlich, sonst gucke ich ja nicht so viel YouTube, aber hatte ich ein Video gesehen bei Better Board Games, wo der liebe Sam von Brettspielfieber einmal zu Gast war und der hat ein paar Hacks vorgestellt. Und einen Hack fand ich tatsächlich ganz cool. Der hat so die Komponenten, wenn du die in Zipptüten drin hast, ne? Ist es ja meistens so, dass da relativ viel Luft noch drin ist und du kennst es, ich drücke dann immer quasi so von beiden Seiten drauf, bis die Luft so rausfurzt und dann ist sie quasi wieder schön platt.
Die Luft
und der macht quasi die Lust raus. Die Luft rausfurzen.
Einfach mal die Luft rausfurzen, sehr schön.
Ja. Die Luft rausfurzen, sehr schön. Nee. Und der macht quasi mit einem Locher, macht er in jede dieser Zipptüten einfach ein kleines Loch rein, sodass die Luft quasi überhaupt nicht da ist. Und dann sind diese Zipptüten noch perfekter und dann kannst du sie noch besser irgendwo platzsparend in die Box reintun. Und um noch mal zu dem Thema, du bist das vorhin einfach so übergangen, kennst du das richtig? Meine Frau macht das wirklich, diese Klamotten in so eine Tüte und macht dann mit so einem Sauggerät,
kannst du quasi
die Luft raussaugen. Das haben wir mittlerweile auch für Lebensmittel, um die länger haltbar zu machen, weißt du? Da kannst du die so Tüten reintun. Alles. Vakuumierer, genau, das gab's nämlich jetzt irgendwo für irgendwelche Treuepunkte mal irgendwo. Da hat sie so ein Vakuumiergerät eingeholt.
Wolltest du mich gerade als Rentner darstellen, weil ich nur auf eine Kreuzfahrt gehst? Du sammelst aber Sammelpunkte für ein Vakuumiergerät?
Ich mach alles. So, pass auf hier, Roy. Pass auf, weißt du, was ich nicht empfehlen würde, und das auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vakuumiert kein Brot. Ja, also ich hatte meine Frau auch mal ein Laib Brot gekauft, ne, und wenn du halt nur zu zweit bist, dann musst du da halt relativ schnell hinterher sein, damit es nicht schlecht wird oder uns Teile einfrieren. Und dann hat die quasi einfach Scheiben abgeschnitten, den Rest hat sie dann in so ein Vakuumiertüte reingemacht und die Luft rausgesaugt. Ey, dieses Brot, das ganze Brot hat die Luft verloren. Das war am Ende einfach nur so ein hartes Stück Pappe, was du dann quasi einfach noch hattest. Also aus dem ganzen Teig, aus dem ganzen schönen Brot, war die Luft draußen. Ich habe das danach noch versucht, in den Airfryer zu tun, weil so ein bisschen so toasten irgendwie, das ist halbwegs so geschickt. Das war einfach nur so ein Stück Pappe. Völlig einfach nur Teig ohne Luft schmeckt nicht. Also,
wie Zwieback.
Ja, genau, also einfach nicht. Nee, Zwieback ist besser. Also, wie gesagt, Brot nicht vakuumieren. Aber vielleicht kann man das ja auch irgendwie mit Brettspielen irgendwie in die Schachteln, Vakuumiergerät und dann saugt sie sich so zusammen so. Okay. Yeah. Haushaltstipps.
Haushaltstipps der Boardgame-Markets.
Ja, Brettspiele vakuumieren.
Ja, also, gut, ich denke, also ihr hört schon raus, wichtig bei dem Thema auf alle Fälle ist immer das Platz, Platz, Platz. Und gerade dann nochmal die Konstellation der Gruppe, was bei mir halt eher Kind und Familie ist. Das heißt, solche Spiele gehen dann auch eher in diese Richtung. Ich werde natürlich jetzt leider kein, ich weiß nicht,
Bubu.
Ja, Bubu oder Gloomhaven einpacken oder Endercrony, Tricerion und sowas ist dann höchstwahrscheinlich eher weniger der Fall. Das wird wieder eine schöne Runde. Hilo, Wizard, Skull King und ich weiß nicht, vielleicht noch zwei, drei Roll and Rides, die die Tochter mittlerweile auch ganz gerne mag, zum Glück. Ich glaube, werde ja, wir hatten ja auch schon mal die Rubrik Baby Comeback. Ich glaube, da wird es noch einen Titel geben, was dann vielleicht bei mir noch ein Comeback feiert. Und das ist Welcome to Your Perfect Home, weil das habe ich irgendwann mal abgegeben.
Baby Comeback.
Genau, und da werde ich mir irgendwann nochmal die Pegasus-Variante dann holen, wenn die kommt, weil die Pegasus-Variante von Welcome to the Moon zum Beispiel kann ich auch noch empfehlen. So, auch eine gute Reisegröße.
Come back.
Okay, back. Ja. Also,
Ja, Roy, ich würde sagen,
könnt ihr uns, lass mich ganz kurz, gerne könnt ihr uns eure Vorschläge dann nochmal in unserem Discord da lassen, also wenn ihr das hier gerade hört, ne, www.discord.de, nein, am besten boardgamemonkeys.com, da auf die Linkliste gehen oder Instagram
boardgamemonkeys,
da in der Übersicht gucken, da findet ihr einen Link zu unserem Discord, da gerne mal anmelden und
Brettspielabende.
Dazu kommen, wir haben Brettspielabende am Montag meistens, aber man kann auch immer spontan sagen, hey Leute, ich habe gerade Bock, wer noch? Dann wird vielleicht doch jemand sich finden. Anna A24 Raststätte
genau, wir verweisen dann an unseren OnlyFans-Account. Ich habe gerade Bock, wer noch?
Stell dir mal vor, es gäbe so verruchte geheime
Swinger-Portal der Boardgame-Monkeys. Ja,
stell dir das mal vor, so, da treffen sich vermummte Leute an der Raststätte nachts um 23 Uhr und spielen Bubu.
Oh, geil.
Geil.
Ich fahr wieder zu A23, Porta Westfalica Höhe, und da spiele ich mal wieder heimlich Katan.
Das macht mir Angst, Roy.
Du sitzt so im Auto und dann klopft einer an die Scheibe und hält nur so die Katan-Schachtel davor. So.
Und zwinkert dir so zu.
Und zwinkert so, möchtest du mit mir Wolle tauschen?
So ähnlich war das ja einmal auf der Spielemesse, als du da auch irgendwie dieses riesige Katan-Spiel hattest und da quasi irgendwie permanent dich jemand genervt hat, irgendwie
tauschst du Getreide gegen Schaf. Ja, und das aber nachts.
Ja, genau. Das nachts, einfach auf der Raststätte.
Leute, ich wäre für Brettspieltreffs an der Raststätte. Wer noch? Gerne in unseren Discord melden. Ich bin erreichbar über A25, 24, 1 und 7. Einfach mal melden. So.
Ansonsten, ich würde sagen, das war
eine
super Nein, Folge.
Es war eine super Folge. Leute, wenn ihr uns dann nächste Woche nochmal hören wollt, zum Beispiel mich nicht, ich gehe jetzt in Urlaub, aber den Andreas, den Markus, die Sarah, dann könnt ihr natürlich uns auch bei Patreon unterstützen. Dort habt ihr dann jede Woche unser Gesülze, denn ne, quatschen tun sie auch noch. Und das auch wöchentlich. Das heißt, wenn ihr die volle Dröhnung bräuchtet, gerne bei Patreon mal gucken, denn für ganze 5 Euro habt ihr jede Woche ein und ihr könnt in Retro-Perspektive über 30 Folgen nochmal nachhören. Wow, zusätzlich zu den bereits hier bestehenden öffentlichen. Also, wenn ihr die volle Dröhnung braucht, unglaublich. Und für 1 Euro, ganz neu, erzähl es nochmal, ganz neu, für 1 Euro gibt es auch noch eine Bronzemitgliedschaft bei der Meeblebox.
Genau.
Einfach mal nachlesen.
Dauerhaft 5% auch auf rabattierte Ware bei der Meeblebox. Und natürlich auch regelmäßige Gewinnspiele bei uns, unter anderem aktuellen Pagan.
Pagan, letztes Mal Cactus Town und was haben wir nicht auch schon rausgehauen?
Archenova.
Betrayal, Archenova. Ach Leute, also man kann hier richtig abräumen und wenn ihr Glück habt, dann kommt sogar Andreas persönlich vorbei.
Das stimmt. Und erklärt die Spiele und spielt es gleich mit.
Im Tanga. An der A24. So. Und jetzt sage ich schon mal auf Wiedersehen und überlasse dir die letzten Worte. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.
Ja, Da, nachdem ich dreimal versucht habe, abzumoderieren, sage ich jetzt an dieser Stelle einfach nur vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, Roy. Es war auf jeden Fall wie immer eine spannende Folge, wie ich finde, mit schönen Kategorien, viel Witz und Verstand, so wie man uns kennt.
Über den Wolken. Nein,
und an dieser Stelle sag auch ich Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.
Über den Wolken. Nein, nein, nein. Tschüss.